Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Heute mit Max von Abendroth. Max arbeitet für den MDIF, dem Media Development Investment Fund. Und das ist super abgefahren. Vielleicht erinnerst du dich an Folgen mit Till Warnbeck von Impact oder mit Florian Kemmerich von Human Planet. Die haben alle ziemlich schräge Modelle, wie sie etwas Gutes tun und trotzdem dabei Geld verdienen. Und ich finde es total interessant, sich genau diese Themen anzugucken. Also, was macht der MDIF? Der MDIF beteiligt sich weltweit an Medienhäusern. Und zwar nicht, um damit einfach nur Geld zu verdienen, sondern um unabhängige Presse zu sichern. Weil, vielleicht ist dir das aufgefallen, um die Presselandschaft sieht es nicht so richtig gut aus. Oligarchen kaufen Pressehäuser, es gibt regelmäßig Übernahmen von Pressehäusern. Und was passiert, wenn Presse nicht mehr frei schreiben kann, frei Bericht erstatten kann? Genau, es gibt tendenziöse Berichterstattung. Und dafür gibt es den MDIF. Den gibt es seit 30 Jahren, seit 1995. Also Zeit, mit jemandem zu reden, der sich damit richtig auskennt. Und das ist Max. Super kurzweiliges Gespräch. Ich schwöre dir, die Zeit vergeht wie im Flug. Wie immer, zwei Dinge. Erzähl ganz vielen Leuten von diesem Podcast. Teile diese Folge. Es ist verdammt wichtig, dass wir auf dem Schirm behalten, wie wichtig freie Medien sind und freie Presse ist. Und darüber hinaus, bestimmt hast du es gehört, wir haben inzwischen eine Steady-Page. Wenn du also unsere Arbeit unterstützen möchtest, ganz im Sinne freier Presse, dann schau mal vorbei, du kannst einen kleinen Betrag geben, einen mittleren oder einen Riesenbetrag geben. In jedem Fall unterstütze damit unsere Arbeit und unterstütze, dass wir weiter diesen wunderbaren Podcast machen können. Danke dir und los geht's. Max, herzlich willkommen im Goodcast.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Ich freue mich richtig doll auf das Gespräch. Weil seit wir uns das erste Mal getroffen haben, vor 2 Jahren, das, was ihr macht als MDIF, super spannend finde, aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven. Deswegen fangen wir so an, in einem Satz, was macht ihr?
Wir sind eine Menschenrechtsorganisation und ermöglichen es Bürgerinnen und Bürgern auf der ganzen Welt, Zugang zu unabhängigen Informationen zu haben.
Das finde ich super spannend, dass du das genau so erklärst, weil ich hätte es ganz anders erklärt. Aber das ist schön, dass du es genau in die Richtung drehst. Euch gibt es ziemlich lange, das war mir gar nicht bewusst, bis ich angefangen habe, mich auf das Interview vorzubereiten, seit 1995.
Ja, 30 Jahre.
30 Jahre, wow. Mhm. 30 Jahre die Notwendigkeit, Medienhäuser zu unterstützen, damit sie unabhängig ihre Arbeit tun können, ist auch irgendwie ein Armutszeugnis, oder?
Ein Armutszeugnis für?
Dass Medien nicht unabhängig arbeiten können.
Ja, also man muss sagen, dass wir in Ländern aktiv sind, wo die Demokratie auf dem Rückzug ist oder autoritäre Regime auf dem Vormarsch sind. Und das sind natürlich sehr spezielle Kontexte. Leider ist es heute so, dass 83% der Menschen auf der Welt in Ländern leben, wo das so ist, ja, und nur die anderen 17%, und dazu gehören wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer hier, haben das Privileg, in Ländern zu leben, wo freie Medien, Pressefreiheit garantiert sind. Aber wir erleben das eben auch in unmittelbarer Nähe innerhalb von Europa, dass Pressefreiheit unter Druck ist. Und die Frage, die sich der MDIF stellt, ist, wie kann man dieses Thema angehen, dass es wirklich nachhaltig gelöst wird? Und deswegen ist das Interessante, meine Antwort eben war natürlich so ein bisschen in diese Richtung Impact formuliert, also was wollen wir am Ende erreichen? Aber das Spannende beim MDIF ist, wie wir das erreichen, weil wir vergeben keine Fördergelder, sondern wir investieren. Also wir arbeiten mit dem Instrumentenkasten eines Investmentfonds.
Da kommen wir gleich drauf. Lass uns doch ganz kurz auf eure Geschichte eingehen. Warum gibt es den MDIF?
Der MDIF ist gegründet worden von Sascha Vucinic, einem Serben, der zu der Zeit, als der MDIF gegründet wurde, in Osteuropa tätig war als Medienmensch. Und festgestellt hat, dass es für sein eigenes Medienunternehmen B92 unmöglich war, an Kredite zu kommen, um seinen nächsten Entwicklungsschritt in dem Medienhaus umzusetzen. Und er hatte die Idee, ich muss eigentlich eine Bank für Medienhäuser gründen. Und diese Idee, mit der ist er rumgelaufen und hat dann unter anderem auch mit George Soros gesprochen. Und George Soros hat dann gesagt, also ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber du kriegst jetzt mal hier 500.000 und probier's mal aus.
Spielgeld.
Genau, Spielgeld. Ja, und dann ist Sascha losgezogen und hat das versucht, eine Bank für Medienhäuser aufzubauen. Aber am Ende des Tages hat er auch selber festgestellt, so richtig wie eine Bank funktioniert das eigentlich nicht, weil du musst eigentlich mehr machen als nur einen Kredit vergeben, sondern du musst auch wirklich aktiv teilnehmen an der Entwicklung dieses Medienhauses, dass du mit dem Kredit versorgst und mit Wissen und Know-how das Medienhaus in eine Richtung entwickeln, dass es auch wirtschaftlich unabhängig sein kann auf Dauer. Und das ist sozusagen auch die, wir reden immer von der Theory of Change, ein wirtschaftlich unabhängiges Medienhaus kann es sich auch leisten, unabhängigen Journalismus zu betreiben. Und das ist ganz simpel in der Formulierung, aber natürlich in der Umsetzung ziemlich herausfordernd, weil die Medienhäuser, mit denen wir arbeiten, sind in Ländern, wo Geschäftsmodelle eben nicht so weit entwickelt sind. Ja, wo wenn du zum Beispiel von Werbeeinnahmen abhängig bist und dann auf einmal Unternehmen anfangen, keine Werbung mehr zu schalten bei dir, weil du vielleicht nicht wohl gelitten bist gegenüber der Regierung und das hat dann auch einen negativen Effekt auf die Werbungtreibenden. Also es gibt dann sozusagen solche Mechanismen, die gar nicht an der Qualität des Medienhauses liegen, sondern einfach an dem politischen Kontext. Und da braucht man nochmal ganz andere Ideen, wie man das lösen kann.
In wie vielen Ländern seid ihr gerade investiert?
Wir sind im Augenblick in rund 30 Ländern investiert.
Kriegst du die alle zusammen?
Nee.
Okay, aber kannst du ein paar Beispiele nennen?
Ja, genau. Also es ist wirklich von den Philippinen bis Guatemala, von Südafrika bis Polen. Wenn wir mal uns auf Europa
Slowakei,
konzentrieren. Slowakei, glaube ich. Genau. Also wir sind in Polen tatsächlich, in die zwei größten Nachrichtenmedienhäuser investiert. In der Slowakei in das zweitgrößte Nachrichtenhaus. Wir sind in Kroatien, in Ungarn, in der Ukraine, jetzt bald auch in Rumänien. Im Westbalkan haben wir auch einige Investitionen. Also in Europa sind wir eigentlich ganz gut vertreten.
Okay, dann hilf mir ganz kurz aus, einfach für mein eigenes Verständnis. Also du sagst, ihr seid in Polen in den beiden größten Nachrichtenhäusern investiert. Warum brauchen die euch?
Gut, okay. Also dann erzähle ich mal eine kleine Geschichte,
ja, bitte.
Wie das passiert ist. Also in Polen gibt es ein Nachrichtenmedienhaus, das nennt sich Gremi Media. Gremi Media verlegt die Zeitung Rzeczpospolita. Das ist so das Wall Street Journal von Polen. Also eine Wirtschaftszeitung. In Deutschland vielleicht das Handelsblatt. Ja. Und im Jahre 2021 standen Anteile von diesem Medienhaus zum Verkauf. Und der erste, der an die Tür geklopft hat, war Orlen. Orlen ist ein staatseigener Ölkonzern. Damals war die PiS-Regierung am Ruder. Und es war ganz offensichtlich, was hier die Agenda war. Dieser Ölkonzern wollte das Medienhaus kaufen, um es dann zu drehen, also als Propagandainstrument sozusagen umzuwandeln. Man muss dazu sagen, dass Orlen 2016 schon Polska Press gekauft hat. Das ist so die Gruppe von den ganzen lokalen Tageszeitungen, 26 Stück, die alle Stück für Stück bankrott gegangen sind. Also das ist auch eine Methode, sozusagen eine unabhängige Stimme auszuschalten, die einfach nicht mehr wirtschaftlich arbeiten zu lassen. Und wir wurden dann von dem Redaktionsteam 6 Wochen vor Abgabeschluss für ein Proposal wurden wir mit reingeholt in dieses Bieterverfahren. Und haben dann innerhalb von 6 Wochen eine Due Diligence gemacht und geschaut, okay, was können wir eigentlich bieten realistisch? Und am Ende haben wir den Zuschlag bekommen. Nicht, weil wir mehr geboten haben als Orlen, wir waren drunter. Aber die anderen Investoren haben gesagt, okay, also mit diesem Investor, mit Pluralis war das in dem Fall, das ist eins unserer Vehikel oder das Vehikel für Europa, mit Pluralis ist uns die Unabhängigkeit garantiert. Und mit Orlen begeben wir uns da in andere Fahrwasser und dann ist unsere Zukunft steht in Frage. So, und das bedeutet also, dieses Medienhaus Gremi Media, um deine Frage zu beantworten, genauso wie das andere Medienhaus Agora, was die Gazeta Wyborcza verlegt, waren darauf angewiesen, einen Investor zu bekommen, der ihnen die Unabhängigkeit sichert. Weil sie sonst eben diesem Media Capture zum Opfer gefallen wären, durch in dem Fall jetzt das Staatsunternehmen Orlen.
Ist das eine Blaupause, die du so über ganz viele andere Fälle auch drüber stülpen könntest,
ja,
dass es so läuft?
Ja.
Ist das ein gezielter Plan?
Ja, das ist eigentlich der erste Schritt im Playbook autoritärer Regime, die Medien zu capturen, also sicherzustellen, dass die Information, die die Öffentlichkeit bekommt, in irgendeiner Weise gefiltert ist durch das Regime.
Das ist super spannend. Wie viele Projekte betreust du selber?
Ich betreue kein einzelnes Projekt, sondern ich bin in Europa im Strategieteam tätig und werfe so einen Blick nach vorne, welche Art von Organisationen oder Medienhäusern wir in Zukunft unterstützen sollten. und kümmere mich auch darum, Investoren zu finden für die verschiedenen Fonds, die wir haben.
In Deutschland macht ihr aber nichts?
In Deutschland machen wir nichts.
Warum nicht?
Deutschland ist eigentlich im internationalen Vergleich, steht das noch sehr gut da.
Warte, kannst du es nochmal sagen, vielleicht so doppelt unterstreichen für die ganzen Schwurbler, die vielleicht durch Zufall sich zu diesem Podcast verirrt haben?
Also im internationalen Vergleich steht Deutschland wirklich sehr gut da. Also wir haben Medienvielfalt, wir haben auch ein sehr gut öffentlich-rechtlichen Medienlandschaft bei uns, extrem unabhängig im Vergleich zu anderen Ländern, auch wie das Finanzierungsmodell läuft. Insofern eigentlich recht vorbildlich, aber in anderen Ländern ist das eben ganz anders sortiert. Und vor allen Dingen haben wir da politische Regime am Start, die auch überhaupt nicht davor zurückschrecken, so direkt auf Medienhäuser überzugreifen und Einfluss zu nehmen auf die Berichterstattung.
Was ich super interessant finde, ist, dass du eben gesagt hast, dass ihr den Zuschlag bekommen habt, obwohl ihr eigentlich gar nicht die Höchstbietenden wart, weil ihr einfach mehr Wert mitbringt. Passiert das, dass ihr den Zuschlag auch nicht bekommt?
Das passiert sicher auch. Ja, klar.
Okay. Kannst du sagen, in wie vielen Fällen das so ungefähr der Fall ist? Ich probiere mir ein Bild davon zu machen, wie viele Medienhäuser das wohl betrifft, die eigentlich auf eure Hilfe angewiesen wären.
Also vielleicht muss man das andersrum angehen. Ganz oft ist es so, dass wir dazugerufen werden, wenn Anteile zum Verkauf stehen, weil das ist ja sozusagen das Szenario. Wir, und vielleicht muss man das auch nochmal erklären, wir investieren jetzt nicht im Sinne von, wir geben Geld für, einen neuen Titel oder einen neuen Kanal oder Social Media Aktivitäten, sondern wir werden richtig Anteilseigner an dem Medienhaus. Also wir kaufen Anteile, und die Philosophie beim MDRF ist halt, dass nur durch diese diesen Eigentumsansatz wir die Unabhängigkeit sicherstellen können. So, das bedeutet also, es gibt gar nicht so viele Medienhäuser, die da auf dem Markt sind, ja, wo man Miteigentümer werden kann. Und in der Regel sind das Prozesse, die sich auch mittelfristig ankündigen. In dem Fall, den ich gerade geschildert habe, bei Gremi Media, war das nun so, dass es tatsächlich erst im letzten Moment war, dass wir dazugerufen wurden. Und quasi als Hilferuf auch der Mitarbeitenden in dem Medienhaus. Insofern, wir verhandeln jetzt gerade mit zwei anderen Medienhäusern in Zentral- und Osteuropa. Ich kann jetzt auch die Namen nicht nennen hier, aber
Schade.
aber das ist ein langer Prozess. Das dauert ein Jahr normalerweise von dem Erstkontakt, bis man dann versteht, okay, wo steht dieses Unternehmen? Sind wir überhaupt Werte aligned? Ja, also stehen die wirklich für liberale Demokratie und Offenheit und freie Meinungsäußerung? Wer sind die anderen Investoren da drin? Diese ganze Analyse, die muss stattfinden, bevor wir dann sagen, okay, also das passt alles. Jetzt gucken wir uns die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens an, weil wir natürlich als Miteigentümer auch, sag mal, angehalten sind, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen langfristig an Wert gewinnt. Und bei so einem Haus wie Gremi Media in Polen war es tatsächlich so, dass wir auch geguckt haben, so, wo haben die eigentlich Defizite im Geschäftsmodell, also wo gibt es Potenzial, Luft nach oben, um das Medienhaus wirtschaftlich zu machen.
Das heißt, ihr seid nicht nur reine Investoren, sondern ihr seid Leute, die die Medienlandschaft auch kennen.
Genau, wir kennen die Medienlandschaft, wir kennen die ganzen Akteure, wir haben auch einen Zirkel von Investoren, die dann sozusagen unsere Anteile übernehmen würden, wenn wir irgendwann mal wieder rausgehen, also die eben auch sozusagen die gleichen Werte vertreten, aber grundsätzlich mehr auf einen finanziellen Return gucken, was wir eben nicht so sehr tun, sondern wir sagen, also für uns ist es wichtig, vielleicht 1-2% Werterhalt ist wichtig. Und unsere Funder, die bei uns im Hintergrund stehen, das sind ja ungefähr 70 Investoren und auch philanthropische Organisationen, die Gelder da reingeben, denen ist das auch nicht wichtig, dass es da einen finanziellen Return gibt, sondern sagen, der gesellschaftliche Mehrwert ist das, was uns am wichtigsten ist.
Ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir das einmal aufdröseln müssen, weil wir schmeißen hier gerade ganz viele Begriffe in einen Topf. Da ist jetzt gefallen, auf der einen Seite Investment, auf der einen Seite Funding, Investoren, Unterstützer.
Ja.
So, das ist irgendwie ein buntes Potpourri. Wie funktioniert es ganz praktisch?
Okay, also wir nennen es einen Blended Ansatz. Das bedeutet einen gestaffelten Ansatz. Da sind drei Schichten an Kapital drin. Ich fange mal mit der untersten Schicht an, das sind philanthropische Gelder, das sind Fördergelder, die werden reingelegt in dieses Finanzinstrument, um das Risiko rauszunehmen für andere Kapitalgeber. Das heißt, das ist sozusagen, im Finanzjargon würde man sagen, First Loss, also wenn die ganze Chose gegen die Wand fährt, dann ist das Geld, was sozusagen als erstes genutzt wird, um Schuldner auszuzahlen.
Das sind Fördergelder.
Das sind Fördergelder, genau. Das sind ganz klassische Grants. Ich kann das auch konkret machen, weil Pluralis, das ist ein 50-Millionen-Fonds. Das ist der Fonds, der für Zentral- und Osteuropa zuständig ist bei uns. Da liegen 5 Millionen an Fördergeldern drin, um die Investitionen von anderen zu de-risken.
Zwischenfrage. Warum sollte ein Förderer dort Geld reingeben, wenn er weiß, dass das der First Loss ist?
Naja, weil nur so es möglich wird, anderes Kapital anzuziehen für dieses Thema. Wenn das Geld nicht da wäre, würde sich auch kein anderer Geldgeber für Medien und unabhängige Medien interessieren.
Gut.
Ja, also das ist der Hebel sozusagen.
Wie schwierig ist es, die Leute zu überzeugen? Bei mir brennt dieses Wort First Loss. So, hey, gib uns bitte Geld, aber seid ihr im Klaren darüber, dass das das Erste ist, was auf jeden Fall weg ist?
Ja, ich meine, was attraktiv ist schon der Gedanke, dass du, ich sag mal, du gibst 1 Million da rein und daraus werden dann auf einmal 5 Millionen oder 10 Millionen, die in dem Bereich eingesetzt werden können, um einen Unterschied zu machen. Ja, also dieses Katalytische, das ist ein Argument, was gut zieht. Es gibt tatsächlich nicht sehr viele Förderer, die in diesen Dimensionen so denken. Aber ich würde sagen, mehr und mehr.
Finde ich auch super interessant, weil, also wenn man jetzt mal das Gesamtproblem probiert zu betrachten, ja, dann könnte man ja davon ausgehen, dass es ja genug Medienunternehmer, Unternehmerinnen geben müsste, die genug Geld haben, denen klar ist, dass es unabhängige Medien braucht, die dann das Geld auch entsprechend zur Verfügung stellen könnten, / müssten.
Ja, also wir haben bei Pluralis haben wir 2 große Medienhäuser drin, aber als Investoren. Mhm. Die jetzt nicht mit Fördergeldern da reingehen, weil sie einfach Wirtschaftsbetriebe sind, sondern mit Geldern, die sozusagen dann diesen zweiten Layer gehen, von den 3 Schichten, die ich vorhin angedeutet habe.
Okay, wir sind jetzt bei der 2. Schicht.
Jetzt kommen wir in die 2. Schicht, genau. Da sind zum Beispiel Medienhäuser drin, da sind auch einige Family Offices drin, da sind tatsächlich auch Stiftungen, die mit ihrem Stiftungskapital investieren da drin.
Aber keine deutschen Stiftungen, es muss doch risikoavers und zum Mittelerhalt investiert werden.
Ja, das wird immer gerne als Argument vorgeschoben, um sich dann nicht zu engagieren mit dem Stiftungskapital. Und zum Teil ist das natürlich auch richtig, dass es da Grenzen gibt, aber wir haben tatsächlich eine österreichische Stiftung und eine belgische Stiftung und eine holländische Stiftung da drin, die das machen konnten.
Gepriesen sei das deutsche Stiftungsrecht.
Ja, genau. Genau, aber was ich, also diese 2. Schicht in dem Pluralis-Fall, das sind sogenannte Common Shares, das heißt, die Investoren werden Anteilseigner von Pluralis und Pluralis wird Anteilseigner von Medienhäusern, also das ist sozusagen die Kette. Und dann gibt es die 3. Schicht, das sind Kredite. Da kann ich als Beispiel nennen, mit der GLS Bank haben wir so eine Anleihe gemacht vor 3 Jahren, 2023. Da konnte jede Bürgerin, jeder Bürger mindestens 1.000 Euro anlegen über 10 Jahre und kriegt jedes Jahr 5% zurück. Was eigentlich eine ganz attraktive Geschichte ist, weil gleichzeitig dieses Geld eben Pressefreiheit unterstützt. Und mit diesen 3 Schichten hast du sozusagen ein Modell, wo sich die Eigenschaften des unterschiedlichen Kapitals gegenseitig stärken, um dann die Wirkung zu entfalten in der Investition, die wir tätigen in den Medienhäusern.
Wenn ich über eine Anleihe 5% Rendite bekommen kann als Privatinvestor, warum ist das Non-Profit?
Weil über das ganze Bild hin, also man muss vielleicht dazu sagen, Pluralis ist selber nicht Non-Profit, es ist formal eine GmbH nach holländischem Recht, eine BW. Und das ist bewusst so angelegt, weil wir sonst in Schwierigkeiten kommen würden tatsächlich, weil wir kriegen Dividenden von den Medienhäusern, in die wir investiert sind, zum Teil ziemlich gute Dividenden auch. Und wenn es irgendwann mal zum Exit kommt, Pluralis ist noch zu jung dafür, ist jetzt 4 Jahre alt, ja, also der Exit wird vielleicht irgendwann nach, keine Ahnung, 10, 15 Jahren kommen. Dann wird es im Zweifel auch Gewinne geben. So, ja. Und das kriegst du mit einer Non-Profit-Organisation nicht aufgefangen. So, und insofern ist 5% jetzt für diese Anleihe von der GLS Bank eigentlich ein ziemlich okay Arrangement für die Art von Aktivität, die wir machen.
Das ist nur eine ganz klitzekleine Unterbrechung, eine kleine Erinnerung. Wir haben inzwischen eine Steady-Page und im Sinne des freien Journalismus kannst du diese Arbeit hier unterstützen. Wenn du also den Goodcast magst und wenn du magst, was wir hier produzieren, dann schau mal bei Steady vorbei, Steady Goodcast, und gib einen kleinen Betrag, einen kleinen, mittleren, einen großen. Gib auch ein paar Goodies dafür, damit du nicht nur das hier bekommst, sondern auch ein paar Extras. Also schau da mal vorbei und jetzt geht's weiter. Ja, ich finde, das ist gar keine versteckte Kritik oder so. Ich finde es einfach total spannend, diese Art von Modellen sich anzugucken. Weil das eine ist, was Gutes zu tun, und das andere ist eben auch was Gutes zu tun, dabei in Schönheit zu sterben. Und das ist leider was ich ganz häufig sehe, dass dann eben nicht weitergedacht wird, dass es nachhaltige Modelle sein müssen. Und nach all den Jahren, die ich das jetzt mache, ich mache jetzt seit 10 Jahren irgendwas in diesem Sektor, komme ich ganz langsam zu der Erkenntnis, dass es irgendwo jemanden geben muss, der bereit ist, für eine Leistung zu bezahlen. So, es muss an irgendeiner Stelle muss es ein wirtschaftliches Interesse geben, und das mag ganz vielen Leuten überhaupt gar nicht schmecken. Aber die meisten Probleme lösen sich eben genau in dem Moment. Ja. Deswegen die Nachfrage. Ich habe noch nicht gefragt, wie viele Leute seid ihr insgesamt? Das hört sich an nach einem riesigen Personalstamm.
Wir sind 60 Mitarbeiterinnen.
Das sind schon
NDIF.
Wer denkt sich solche Sachen aus?
Unser Investmentteam. Okay. Unser Investmentteam sitzt in Warschau, das sind 5 Leute, und die sind sozusagen immer ahead of the curve, was so neue Investmentmodelle angeht, in diesem Bereich, der eben ja wirtschaftlich nicht sehr lukrativ ist und hochriskant.
Was motiviert dich persönlich, das zu machen?
Also ich bin einmal natürlich ein großer Fan von liberaler Demokratie, und das ist etwas, was ich unbedingt erhaltenswert finde. Hatte nun die Gelegenheit in meiner professionellen Laufbahn, den Mediensektor besser kennenzulernen, weil ich 12 Jahre lang den Europäischen Dachverband für Presseverleger in Brüssel geleitet habe. Dann hatte ich die Chance, das Gleiche zu machen für den Philanthropiesektor, also den Europäischen Dachverband für Stiftungen zu leiten in Brüssel. Und beim MDF kommen diese beiden Welten genau zusammen. Ja, also dieses.
Ist das die EVPA?
Nee, das ist heute Philea. Ja, damals war das noch Daphne.
Stimmt. Mir dümpelt gerade, dass wir beide schon mal vor sehr langer Zeit miteinander Kontakt hatten, nämlich damals noch über Felix Oldenburg.
Das kann gut sein. Der war ja eine Weile mein Präsident.
Ja, okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, genau, ja. Genau, also da kommen sozusagen diese beiden Welten zusammen. Und für mich ist es so, ich immer meine Rolle so ein bisschen als Enabler gesehen habe, also Ideen zusammenbringen, Personen zusammenbringen, Organisationen, die sich ohne mein Zutun vielleicht nicht in der Art und Weise getroffen hätten, um gemeinsam Dinge nach vorne zu bringen. Das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch meine ganze Geschichte. Und hier beim MDF ist es halt genauso, ja, weil wir sehr ungewöhnliche Partner zusammenbringen. Also wir bringen Medienhäuser zusammen und Family Offices und Stiftungen, die würden von alleine sich nicht finden, um dieses Thema anzugehen. So, und dafür braucht es einen, so, ja, ich würde das jetzt Enabler nennen, ja, jemand, der das eben ermöglicht. Und an der Stelle fühle ich mich sehr zu Hause.
Wie bist du beim MDF gelandet?
Ich hatte mit dem MDIF schon während meiner Presseverlegerzeit zu tun, weil ich in Brüssel ein Format entwickelt habe, was die Kommunikation zwischen Google und den Plattformen und den Verlegern irgendwie wieder beleben sollte. Das war zu einer Zeit 2012, als es das große Wettbewerbsverfahren gab von den Presseverlegern gegen Google. Und da fand kein Dialog mehr statt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wir müssen irgendwas machen, dass wir wenigstens im Gespräch bleiben. Wir müssen uns ja nicht einig sein, aber zumindest im Gespräch bleiben. Und naja, und da kam der MDIF damit ins Spiel. Die waren da sehr, sehr engagiert in der Zeit. Naja, und dann haben wir immer so ein bisschen Verbindung gehalten, und dann hat sich das so ergeben.
Jetzt hast du es ja selber angesprochen, dass die großen Plattformen ja im Grunde die Pressehäuser seit 2012, ich glaube, man könnte den Bogen noch weiter spannen. Ich erinnere mich, dass damals Matthias Döpfner, das war, glaube ich, eine Riesengeschichte, dass sie angefangen haben, als Springer das hochzuziehen. Richtig? Ja. Ich verorte das richtig,
ja, oder? Ja, ganz genau.
Daran hat sich ja im Grunde nichts geändert. Also eigentlich hat sich doch die Situation eher verschärft.
Ja, es hat sich eher verschlimmert, ganz genau. Damals haben wir noch über Google Search gesprochen, ja. Und jetzt reden wir nicht mehr über Search Engines, sondern Answering Engines. Und das ist noch viel katastrophaler für Medienhäuser.
Wo geht denn die Reise hin?
Naja, ich würde sagen, immer weiter weg von dem Ursprung, wo die Inhalte erstellt werden und eigentlich auch monetarisiert werden sollen, also Geld gemacht werden sollen durch das Publikum, was sie dann da auf der Plattform des Verlagshauses zum Beispiel, des Medienhauses konsumiert, hin zu einer Welt, wo die Bürgerinnen und Bürger ihre Antworten einfach an ganz anderen Orten finden. Ja, das kann eben bei diesen sogenannten Answering Machines, ja, oder früher Search Engines sein, oder auch im Social Media Bereich, wo eine Monetarisierung sehr viel schwieriger ist für diejenigen, die die Inhalte erstellen. Und deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucken, und das ist auch das, was den MDIF im Moment sehr herumtreibt, nochmal eine neue Perspektive hinkriegen müssen, wie wir auf diesen ganzen Informationssektor gucken. Also wir reden jetzt im Moment von Public Interest Information, also Informationen, die ja gemeinnützige Informationen oder für die Gesellschaft relevant sind, für den öffentlichen Diskurs, aber auch für das Funktionieren unserer Gesellschaft. Und wenn du guckst, wo heute die, sagen wir, unter 35-Jährigen hauptsächlich ihre Informationen herbekommen, dann ist das nicht aus der Tageszeitung, die morgens auf dem Frühstückstisch liegt natürlich, sondern eben auf vielen Social-Media-Kanälen, bei Content-Creators, Influencern und so weiter und in ganz anderen Orten, wo man oft auch gar kein Geld für bezahlen muss. So, und diese neue Realität, die jetzt auch so neu gar nicht mehr ist, die zwingt einen natürlich, wenn man immer in Legacy-Media-Kategorien denkt, umzudenken. Und deswegen sind wir jetzt gerade dabei, so ein Konzept zu pushen, wo wir einfach mal testen wollen mit der Politik, aber auch mit der Wirtschaft, mit Zivilgesellschaft, mit Universitäten, wie man vielleicht das Ganze neu denken kann. So ein Paradigmenwechsel. Also ein bisschen Medienjournalismus aus dem Silo rausholen, wo es immer gesehen wird und wo, wenn du auf Förderprogramme der EU guckst, ja, wir unterstützen Journalismus, wir unterstützen Medien, um sozusagen das zu erhalten. Und wenn du das auf einmal anders denkst und aus dem Silo rausholst und sozusagen horizontal über alle anderen Bereiche legst, dann hast du auf einmal diese Schnittstelle Information und Wirtschaft, Information und Sicherheit und Verteidigung, Information und Akademia und so weiter. Und dann kommst du auf einmal zu einer ganz neuen Art, dir anzugucken, welche Akteure sind da eigentlich, wie funktionieren die eigentlich, was für Geschäftsmodelle stehen da eigentlich dahinter. Und das ist sowas, was wir jetzt anstreben wollen. Wir gerne in dem Bereich noch ein bisschen mehr pilotieren, sozusagen mit unserem Investmentansatz, in dem Bereich Anker zu werfen und Unabhängigkeit sicherzustellen. Weil am Ende des Tages alle Menschen, wenn du in der Wirtschaft arbeitest oder in der Politik, natürlich darauf angewiesen bist, dass du zuverlässige Informationen bekommst.
Ja.
Und das steht halt gerade zur Diskussion.
Das triggert bei mir eine Frage. Ich muss mal gucken, ob ich das zusammensortiert kriege. Mhm. Also du hast ja eben viel beschrieben, was man auch so subsumieren könnte unter dem Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie. So, also je mehr ich Aufmerksamkeit auf ein Thema bekomme, desto eher kriege ich es monetarisiert. Du hast jetzt in dem Zusammenhang zum Beispiel die ganzen Creators angesprochen, Influencer angesprochen und so weiter und so weiter. Die verdienen ja ihr Geld nicht unbedingt mit Qualitätsjournalismus, würde ich jetzt mal so unterstellen. Was ja das Refinanzierungsmodell für klassische Medienhäuser total schwierig macht. Wenn du diese beiden Kontrapole gegenüberstellst, wie sieht denn so eine Finanzierungsstrategie für ein Medienhaus in der Zukunft aus?
Da muss ich wieder aufs MDRF-Modell zurückkommen.
Gerne.
Und vielleicht mache ich es auch wirklich ganz konkret. Also wenn wir diese Anteile von Gremi Media haben, dann erlaubt uns das, Menschen mit in die Governance-Struktur von diesem Medienhaus zu setzen, die Medienerfahrung haben. Also in dem Fall haben wir jemanden von einem holländischen Medienhaus, der damit im Vorstand sitzt und mit seiner Expertise, wie Geschäftsmodelle im Medienbereich entwickelt werden können, damit einbringt. Dazu kommt noch ein zweiterer Baustein, wir nennen das Media Advisory Services. Also wir bringen Teams von erfolgreichen Medienhäusern in einem Teil der Welt in andere Medienhäuser, die noch Potenzial haben, sich zu entwickeln in Geschäftsmodellfragen, um denen zu helfen bei der Digitalisierung, bei der Ausweitung ihres Publikums, aber auch bei der weiteren Monetarisierung der bestehenden Abonnenten zum Beispiel. Also Abo-Modelle sind in Zentral- und Osteuropa nicht sehr gängig, aber da ist viel Potenzial. Das heißt also, in den Ländern, wo wir aktiv sind, ist die Geschäftsmodellfrage eigentlich vor allen Dingen eine Frage von Wissen und also Know-how, was man dahin transferieren kann und da einsetzen kann. Wenn wir jetzt in andere Bereiche gehen, wie eben zum Beispiel Content Creators, also da haben wir die Nuss noch nicht geknackt, wie wir da mit unserem Modell reingehen können. Das würden wir gerne jetzt mal als nächstes ausprobieren. Aber natürlich, wenn du über Plattformen nachdenkst, ja, oder Social Media Apps oder so, und wir so ganz grundsätzlich auch im größeren Bild der sich verändernden Weltordnung haben, dass wir vielleicht in Europa da auch souveräne unabhängige Plattformen haben sollten, wie man da Geschäftsmodelle einführen kann, die eben so einen Ansatz wie der MDFIN verfolgt, also Miteigentümer zu werden, Unabhängigkeit zu sichern, wie man das da unterbringen kann. Das sind alles noch ein bisschen offene Fragen und deswegen kann ich das auch nicht sehr präzise beantworten, aber wir sind dabei, das auszuprobieren. Und ich bin da sehr hoffnungsvoll, dass es da Wege nach vorne gibt.
Ich frage deswegen, weil das aus meiner Perspektive, also ich kenne dieses ganze Sterben der kleinen Häuser, vor allem in Ostdeutschland, was er zu einem echt großen Problem gehabt hat und zu diesen Informationswüsten auch geführt hat, was dann dazu geführt hat, dass eine Partei dort in die Lücke reingesprungen ist und dann zum Teil einfach selber Dinge publiziert. So, und ich stelle mir tatsächlich, und jetzt noch mehr als vorher, die Frage, wie löst man das Problem in Zukunft? Weil wenn die Leute nicht mehr bereit sind, für Qualitätsjournalismus zu bezahlen, / wenn nur eine bestimmte Zielgruppe bereit ist, dafür zu bezahlen, dann habe ich ja ein Problem, genau die zu erreichen, die es eigentlich erreichen müsste.
Ja.
Und das finde ich ist echt eine spannende Frage und finde das total interessant, dass ihr da an dem Thema dran seid. Du hast vorhin über Werte gesprochen und darüber gesprochen, dass ihr probiert sicherzustellen, dass die Unternehmen, an denen ihr euch beteiligt, die Medienhäuser, dass ihr die gleichen Werte teilt. Und gleichzeitig hast du gesagt, ihr bringt dann schon auch Personal zum Beispiel in die Vorstände mit ein und die bringt Personal. Wie stellt ihr an der Stelle sicher, dass diese Leute, die ihr dort einbringt, die gleichen Werte teilen wie ihr? Weil das ist ja ein Risiko, das da mit drinsteckt.
Naja, die Leute, die wir damit einbringen, die kennen wir gut. Das sind zum Teil Leute aus unserem Team oder aus unserem Investorennetzwerk. Wir lassen ja auch nicht jeden als Investor bei uns zu, sondern das, da findet sozusagen auch andersrum eine Due Diligence statt, ja, dass da sozusagen kein Hijacking vor sich geht. Nein, das ist wahnsinnig wichtig. Und das ist wahnsinnig wichtig für die Reputation von MDIF und einfach auch für die Art und Weise, wie wir wirken können. Insofern ist sozusagen die Qualität der Menschen, die wir da reinbringen, die ist wichtig und auch die Expertise, die diese mitbringen, ist eigentlich der Schlüssel dafür.
Wenn du einen Blick auf die internationale Medienlandschaft wirfst, und ich unterstreiche das jetzt nochmal, Deutschland steht nicht so schlecht da. Lass uns zuerst einen realistischen Blick werfen und danach als Folgefrage direkt hinterher, wie würdest du es dir wünschen? Mit deinem Blick auf die internationale Medienlandschaft, wie ist es um die Medienlandschaft bestellt?
Also ich würde sagen katastrophal. Das ist nicht sehr ermutigend. Und es ist auch tatsächlich so, muss man ja mal ganz realistischerweise sagen, dass eine Tageszeitung oder ein Medienbrand, Nachrichtenmedienbrand alleine nicht aufhält, dass Demokratien sozusagen zurückrutschen und dann zu Autokratien werden. Ja. Trotzdem treibt uns an, dass das ist auch das, was ich mit meiner persönlichen Überzeugung decke, dass es wichtig ist, dass es zumindest einen Akteur gibt in diesen Ländern, wo wir diesen Verfall der Demokratie verfolgen, der wirklich unabhängige Nachrichten bringen kann, die ungefiltert, ungefärbt bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Und das ist die große Herausforderung. Also gucken wir nach Frankreich, ja, Nachbarland von Deutschland. Wir haben da mehrere Oligarchen, die systematisch Medienhäuser aufkaufen und, ich sag's mal ganz flapsig, auf rechts drehen. Damit die Medienlandschaft in den letzten Jahren erheblich verändert haben. Es gibt nur noch wenige wirklich unabhängige Titel dort. Und das wäre natürlich ein wunderbares Aktivitätsfeld für MDIF. Und ich glaube, wir müssen, und das bringt mich noch zu einem interessanten weiteren Punkt, den wir nämlich auch beobachten, ich glaube, der nicht sehr bekannt ist, dass es gibt viele Organisationen oder einige Organisationen weltweit, die Medienhäuser besitzen oder Miteigentümer sind und in ihren Statuten die Zeile haben, wir sind Miteigentümer, um die Unabhängigkeit dieses Medienhauses zu sichern. Mhm. In Deutschland ist das Beispiel die FAZIT-Stiftung, die FAZ besitzt. In England haben wir den Scott Trust, der Guardian, in Norwegen Tinius Trust mit Schibsted, eins der größten und erfolgreichsten Medienhäuser der Welt. Also das ist sozusagen, und wir nennen das im Englischen Media Stewardship, ja, eine ganz wichtige Funktion und der MDIF zählt sich dazu. Wir haben im Moment 61 Medienhäuser in unserem Portfolio. Wir sind Miteigentümer und wir sind Miteigentümer, weil wir die Unabhängigkeit dieser Medienhäuser sichern wollen. Und das ist sozusagen eine Gruppe an Organisationen, die sogenannte, wir nennen das gerne so Islands of Coherence aufrechterhält. Also diese unabhängige Stimme in einem Umfeld, wo Unabhängigkeit eben nicht so gern gesehen ist und es viel, sagen wir mal, Chaos gibt. Und diese Islands of Coherence, die sozusagen eine zuverlässige Säule sein können, an die man dann irgendwann, wenn die Gesellschaft weit oder das politische System soweit ist, wieder anknüpfen kann, um wieder im Sinne von freiheitlichen Grundrechten und Werten eine Gesellschaft aufzubauen.
Du sagst, ihr habt 61 Beteiligungen. Mhm. Damit seid ihr, also unter der Annahme, dass ihr die einzigen seid, die diese Art von Modell fahren, eigentlich selber ein riesengroßes Medienhaus, oder? Ohne, dass ihr jetzt selber Content erstellt.
Ja, also die Unternehmen, die wir haben, erstellen natürlich Content, aber wir haben da kein Wort mitzureden.
Ist schon, so habe ich es nicht gemeint, aber quasi ja. als ja, wie sagt man das? Ja, mir fällt da kein richtig gutes Wort für ein. Die sind alle irgendwie so, 61 Beteiligung ist schon irgendwie ein Brett, oder?
Ja, auf jeden Fall. Doch, doch, ist es auch. Und vor allen Dingen in sehr prekären Ländern, ja. Also Guatemala, El Salvador, Myanmar, Philippinen, you name it.
Ja. Da kommst du echt viel rum.
Ja, ich bin jetzt da nicht immer vor Ort. Da gibt's Kollegen vor Ort, aber klar, es ist ein globales Portfolio. Hm.
Du sagst, in Frankreich kaufen lauter Oligarchen Zeitungen auf, was mir eine totale Neuigkeit ist. Warum ist das so, dass das kein breiteres, dass es nicht breiter bekannt ist, dass dem so ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man in Deutschland mit Menschen darüber spricht, dann ist das tatsächlich oft so, dass das für die eine neue Information ist. In Frankreich hingegen ist das der Öffentlichkeit schon ziemlich bewusst. Und da werden sich auch viele Gedanken gemacht, wie man das in den Griff kriegen kann. Aber so, das geht ja auch sehr schnell. Ja. Also diese Oligarchen, das sind alles Multimilliardäre, die innerhalb von wenigen Wochen eben mehrere Medienhäuser aufkaufen und damit natürlich sehr schnell Fakten schaffen. Das zurückzudrehen ist wahnsinnig schwierig.
Mir fällt in Deutschland nur ein einziger Fall ein und ich glaube nicht, dass er ein Oligarch war. Das ist der Unternehmer, der sich die Berliner Zeitung gekauft hat.
Ja.
Das glaube ich, das einzige Beispiel. Und da habe ich vorhin schon ein paar Mal dran gedacht, habe dann aber keinen guten Kontext gefunden, um das einzubauen, weil der tatsächlich jetzt vor kurzem bekannt gegeben hat, dass er eine ostdeutsche Zeitung aufsetzen wird, um dort diese Lücke zu schließen, diese Informationslücke.
Ja.
Ob das gut ist oder nicht, kann man, glaube ich, unterschiedliche Meinungen zu haben.
Also ich, wie gesagt, nochmal zu Deutschland, also wir haben hier einfach noch eine gute Medienvielfalt. Klar, solche Dinge, die sollten uns Sorgen machen und sollten uns auch dazu anregen, darüber nachzudenken, was das für langfristige Auswirkungen haben kann und dass wir frühzeitig da Sicherungsmaßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel wieder lokale Medien aufzubauen und so weiter. Aber in Ländern wie zum Beispiel der Slowakei, wo es eigentlich nur zwei Nachrichtenhäuser gibt, ja, und das eine davon ist gecaptured und das andere ist noch unabhängig, da ist dieses Unabhängige, das macht den großen Unterschied, ja. Und insofern, in Polen haben wir 5 unabhängige Medienhäuser, da kann man jetzt auch schon über eine Vielfalt sprechen, aber 2 davon sind halt bei MDF im Portfolio.
Ja. Jetzt hast du ja schon ein ziemlich düsteres Bild gezeichnet, wie es so international aussieht und dafür ein gutes deutsches Bild gegenübergestellt. Aber lass uns probieren, hier positiv rauszukommen. Was können wir alle, die Menschen, die jetzt zuhören, was können wir denn selber dazu beitragen, dass es nicht so eine öde Wüste wird, wo alles von Oligarchen aufgekauft wird, wo uns eine vorgefertigte Meinung präsentiert wird, sondern wo es unabhängigen Journalismus gibt und unabhängige Medienhäuser?
Ja, also ich würde sagen, das Erste ist einfach, dass sich jeder darüber klar wird, wo er seine Informationen herholt, täglich. Ob man irgendwelchen Algorithmen folgt, auf Twitter, Facebook, LinkedIn oder sonst wo. Oder ob man nicht bewusst auch tatsächlich sich überlegt, also das und das, das sind Medienhäuser, denen ich gerne folgen möchte und ich bin auch durchaus bereit, dafür ein Abo zu zahlen, ja, um zuverlässige Informationen zu bekommen. Zu wissen, dass man mit diesem Geld eben auch gleichzeitig das System stärkt, ja, für mehr Medien. Also das ist schon mal das eine. Das andere ist, sich wirklich dafür einsetzen, dass Menschen mehr Medienkompetenz bekommen. Und da finde ich unser Bildungssystem leider ziemlich desaströs. Also da gibt es viel zu tun und da kann man sich natürlich als Bürger und Bürger einfach auch orientieren, welche politische Partei gibt es, die das zum wichtigen Thema macht, weil ich meine, wir stehen realistischerweise schon mitten in einem hybriden Krieg und der wird zum Teil eben auch über Desinformationen geführt und Verschwörungstheorien und so weiter. Und die Kräfte, die einer liberalen Demokratie nicht so wohlgesonnen sind, die haben das sehr gut verstanden, wie man die sozialen Plattformen nutzt dafür. So, also Bewusstsein darüber zu schaffen, andere Informationsquellen auch anzuzapfen, beziehungsweise politische Parteien zu unterstützen, die sich wirklich für Medienvielfalt und Unabhängigkeit einsetzen. Das wäre noch eine andere Geschichte, wie sich jeder Einzelne da einsetzen könnte.
Wie viele Zeitungen hast du abonniert?
Ich habe 2 Zeitungen abonniert.
Ich frage dich nicht, welche. Ich spekuliere hinterher drauf. Deutsche Zeitung?
Eine deutsche, eine englische.
Ah, das wäre jetzt doch spannend. Yeah. Letzte Frage für dich, Max. Danke für dieses schöne Interview. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Ich würde gerne den Podcast beenden mit dem Song Private Dancer von Tina Turner.
Schöner Song.
Ja, ich liebe ihn.
Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit. Dankeschön für diese schöne Folge und für das schöne Gespräch.
Ja, gerne und vielen Dank für die Einladung.
All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money, do what you want me to do. And your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea, have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will
do. Das also war die aktuelle Gutcast-Folge mit Max von Abendroth. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, dass das eine kurzweilige, super informative Folge wird. Ich gebe ehrlich zu, viele Dinge waren mir neu, viele Dinge waren mir so in ihrer Auswirkung, ihrer Dramatik überhaupt nicht klar. Umso besser aber, dass es für uns in Deutschland eigentlich doch noch ganz gut aussieht. Ist vielleicht auch keine schlechte Sache, das ab und zu mal vor Augen zu behalten. Jetzt musst du nur noch 3 Dinge tun. Nummer 1, abonniere diesen Podcast, / abonniere ein Medium, am besten eine Zeitung. Nummer 2, schau mal bei Steady vorbei. Wir haben eine Steady-Seite, da kannst du unsere Arbeit unterstützen. Und Nummer 3, erzähl deinen ganzen Freunden, deinen Bekannten, deiner Familie von diesem schönen Podcast, damit ihn in Zukunft noch mehr Leute hören. Danke dir, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.